Ich lese den Bibeltext für die Predigt aus Matthäus Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 17 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Juda war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron. Hesron der Vater von Ram. Ram von Aminadab. Aminadab von Nachschon. Nachschon von Salmon. Und Salmon von Boas. Die Mutter des Boas war Rahab. Boas war der Vater Obeds. Obeds Mutter war Ruth. Obed war der Vater Isais. Und Isai der Vater des Königs David. David war der Vater Salomos. Salomos Mutter war die Frau des Uriah. Salomo war der Vater von Rehabeam. Rehabeam der Vater von Abia. Abia von Asa. Asa von Josaphat. Josaphat von Joram. Joram von Josia. Usia von Jotham. Jotham von Ahas. Ahas von Hiskia. Hiskia von Manasse. Manasse von Amon. Und Amon von Josia. Josia war der Vater Jojakins und seiner Brüder. Damals wurde das Volk nach Babylon in die Verbannung geführt. Nach der Zeit der Verbannung folgte Shealtiel, der Sohn Jojakins. Shealtiel war der Vater von Serubabel. Serubabel der Vater von Abihud. Abihud von Eliakim, Eliakim von Azor, Azor von Zadok, Zadok von Achim. Achim von Elihud, Elihud von Eleazar, Eleazar von Matthan und Matthan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen und von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen.
Ich würde sagen, das war eine glatte 1 für die Leseleistung. Es ist wahrscheinlich der einzige Predigttext oder Bibeltext, den wir hier bisher bei mittendrin hatten, wo die Leute schon während des Bibeltextes ausgestiegen sind. Es wird wahrscheinlich vor allen Dingen darum gehen, heute, warum so ein langweiliger Text für uns wichtig ist. Wenn ihr schon ein paar Jahre bei mittendrin seid, könnte es sein, dass ihr sogar schon mal eine Predigt dazu gehört habt. Denn obwohl der Text so langweilig ist, auf den ersten Blick, gab es vor, ich glaube, 3 oder 4 Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schon einmal eine Predigt dazu. Weil dieser Text tatsächlich gar nicht so unwichtig ist und eigentlich sogar ein sehr zentraler Text ist. Und da wird es auch gleich dann drum gehen. Wenn man eine Serie schaut, dann ist es oft so, vor allem wenn man dann schon so ein paar Folgen in der Serie drin ist, dass es am Anfang von einer Folge oft so ein kurzes Was-bisher-geschah-Video gibt. So meistens so 1-2 Minuten, wo eine Zusammenfassung der letzten Folgen kommt. Und in der Regel sind diese Zusammenfassungen der letzten Folgen auch nicht jedes Mal gleich und dann immer länger werden, weil immer mehr passiert ist, je weiter man in der Serie fortschreitet. Sondern die sind ja immer gleich lang eigentlich, diese Was-bisher-geschah-Videos, immer so 1-2 Minuten. Und oft werden Schwerpunkte gesetzt. Und zwar die Schwerpunkte, die für die jetzt kommende Folge, die man sich anschauen will, wichtig sind. Und in dem Sinne sind so Was-bisher-geschah-Videos oft auch schon so kleine Spoiler, würde man es nennen. Also man erfährt schon ein bisschen was darüber, worum es jetzt in der neuen Folge gehen wird. Der Text, den Solly gerade wirklich gut vorgelesen hat, der ist ein bisschen wie so ein Was-bisher-geschah-Video. Weil er ist eine Rekapitulation von etwas, was schon passiert ist. Und er setzt dabei bestimmte Schwerpunkte, nämlich Schwerpunkte dahingehend, was jetzt wichtig ist für das, was folgt. Und bevor wir uns das angucken, diesen biblischen Was-bisher-geschah-Text, gebe ich euch ein ganz kurzes Was bei mittendrin bisher geschah. Weil wir haben letzte Woche eine Predigtserie abgeschlossen, eine Predigtserie über das biblische Buch Maleachi. innerhalb dieser Predigtserie hatten wir auch immer im Gottesdienst eine Zeit für Fragen. Das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Also nach meiner Predigt hier haben wir keine Fragezeit. Nicht, weil es keine Fragen mehr gäbe oder so, sondern einfach, weil wir es mal ausprobieren wollten in der letzten Serie. Für euch aber auch die Ermutigung, wenn euch während der Predigt oder im Gottesdienst insgesamt Fragen kommen, ihr dürft natürlich jederzeit mich oder auch hoffentlich jeden anderen hier ansprechen. Nach dem Gottesdienst oder eine Mail schreiben. Also Ermutigung dazu, werdet eure Fragen los, wenn ihr Fragen habt. Aber wir haben jetzt im Gottesdienst erstmal keine Fragezeit mehr. Und die Predigtserie, die letzte Woche abgeschlossen wurde über Maleachi, war eine Serie über das allerletzte Buch des Alten Testaments, des ersten Teils der Bibel. Und was da immer mal erwähnt wurde, war, dass Gott, nachdem er durch Maleachi seine Botschaft weitergegeben hat, er für über 400 Jahre geschwiegen hat und erstmal durch keinen weiteren Propheten Botschaften an sein Volk mitgeteilt hat, die in der Bibel festgehalten wurden. Und dann kommt unser Text hier, Matthäus 1, Vers 1. Von Maleachi bis Matthäus ist es nur einmal umblättern in der Bibel. Das ist das erste Buch im Neuen Testament. Die erste Biografie über Jesus. Bedeutet, wir machen eigentlich im Prinzip einfach da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Jetzt in einer neuen Predigtserie mit dem Titel Alles wie geplant. So, jetzt zu diesem biblischen, was bisher geschah, Text aus Matthäus 1. Eigentlich ist der recht schnell erklärt, weil eigentlich steht alles, was man wissen muss, direkt im ersten Satz. Der Text ist für die damalige Zeit tatsächlich sehr typischer Text, nämlich eine Auflistung über die Vorfahren einer Person. In dem Falle die Vorfahren von Jesus. Und so ein Überblick wird erstellt, um zu zeigen, dass eine Person, wie jetzt hier Jesus, wirklich von XY abstammt. Um zu zeigen, das ist die Familie von einer Person. Und das wird vor allen Dingen dann gemacht, wenn unter den Vorfahren sehr bedeutende Vorfahren dabei sind. Bei Jesus geht es darum zu zeigen, dass er wirklich von Abraham und David abstammt. Und all das steht eigentlich schon im ersten Satz unseres Textes. Interessanterweise beginnt Matthäus seinen Bericht über Jesus damit völlig anders als die anderen drei, nämlich Markus, Lukas und Johannes, die auch alle Berichte über Jesus, also quasi Jesus-Biografien, geschrieben haben. Jeder berichtet über die gleichen Ereignisse, aber jeder setzt dabei andere Schwerpunkte. Und irgendwie schafft es Matthäus auf die langweiligste Art, seinen Bericht zu beginnen, würde ich jetzt sagen. Wieso macht er das? Dass die alle Schwerpunkte setzen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist dabei tatsächlich was sehr Normales. Das ist ein bisschen wie, wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wie ich die mittendrin Weihnachtskonzerte, Lichtmomente, die haben am Montag und Dienstag stattgefunden, wie ich die erlebt habe, wie das für mich war, dann wird mein Bericht darüber ganz anders ausfallen, als wenn ihr Conny oder Anna oder Uli fragt. Die haben nämlich alle in der Band gespielt und haben außerdem das Ganze mit organisiert. Ich war nur Zuschauer und konnte mir das alles entspannt angucken. Und wenn man dann den Barkeeper im Café Kellermann fragt, wie der Abend für ihn war, dann wird man, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Bericht hören, weil für den war es ein richtig, richtig stressiger Abend und es war super voll. Obwohl wir ja alle bei der gleichen Veranstaltung waren. Für uns alle hatte faktisch diese Veranstaltung den gleichen Ablauf. Wir haben eigentlich sogar so gesehen das Gleiche erlebt. Und ein bisschen so ist es mit diesen vier Evangelien, den Jesus-Biografien. Jeder der vier Autoren setzt andere Schwerpunkte, betont andere Dinge, aber alle berichten das, was wahr ist. Das bedeutet für unseren Text, und deswegen sage ich das, Matthäus hat hier eine Intention. Ihm sind bestimmte Sachen wichtig, von denen er will, dass die Menschen, die das Matthäus-Evangelium lesen, dass sie die Dinge erfahren. Und eine dieser Sachen ist, dass alles genau so passiert ist, wie es angekündigt wurde. Alles ist genau so passiert, wie Gott es geplant hat. Das ganze irdische Leben Jesu, also seine Geburt, seine Wirkungszeit, die Kreuzigung, die Auferstehung, all das war exakt so geplant von Gott. Und es war auch nicht der Notfallplan oder so Plan B-mäßig, Mist, die Menschen machen nicht, was sie sollen, so die sündigen ja, dann muss ich ja jetzt wirklich Jesus schicken. Nee, sondern es war tatsächlich Plan A. Es heißt an einer Stelle in der Bibel, dass der Plan, der schon vor Erschaffung aller Welt und aller Geschöpfe gefasst wurde. Gott wusste schon von Anfang an, dass das der eine und einzige mögliche Weg ist. Und das zu zeigen,
Das ist Matthäus sehr, sehr wichtig. Man findet in seinem Buch immer wieder so Sätze nach dem Motto, das passierte, damit sich Gottes Vorhersage oder Gottes Plan, Gottes Versprechen erfüllt. Das passierte, damit die Worte des Alten Testaments in Erfüllung gehen. Und weil Matthäus das so wichtig ist, startet er seinen Bericht über Jesus mit einem sehr monotonen Text, der so eine Art, was bisher geschah, ist. Und zwar stellt er dar, wer Jesu Vorfahren sind, von wem er abstammt. Und irgendwie gibt er damit eine Kurzzusammenfassung des Alten Testaments. Aber halt nur in die Abstammungslinie und sonst nichts. Da geht es nicht um Emotionen, da geht es nicht um viele geschichtliche Ereignisse, sondern einfach nur die Facts, das sind die Vorfahren Jesu. Und was das bedeutet und vor allen Dingen, was das für uns bedeutet, welchen Unterschied das für uns macht, darum geht es mir jetzt. Ich habe zwei Punkte für uns. Der erste Punkt ist, Jesus kam für alle. Jesus kam für alle. Und der zweite Punkt ist, Jesus erfüllt Gottes Plan. Punkt 1, Jesus kam für alle. Bei mir persönlich ist es so, dass ich eigentlich nur über einen kleinen Teil meiner Verwandtschaft so wirklich Bescheid weiß, vor allen Dingen, was meine Vorfahren angeht. Letztlich die Leute, die nicht mehr leben. Ich habe selbst nur eine Uroma kennengelernt, das war quasi die älteste Person, die ich selbst kennenlernen durfte. Dann schon ein Großteil meiner Oma-Opa-Generation und auch meine Eltern. Aber ich weiß darüber hinaus gar nichts. Ich weiß nichts über noch weitere Vorfahren. Ich weiß auch ehrlich gesagt nur wenig bis gar nichts über meine Familie in der Zeit von den beiden Weltkriegen. Ich könnte nichts dazu sagen, wie meine Urgroßeltern zum Beispiel zu Hitler standen. Ich weiß nichts darüber, ob es in meiner Verwandtschaft irgendwelche bekannten Persönlichkeiten gab oder berühmte Leute. Einen Teil davon kann ich immer noch erfragen, das ist ja auch eigentlich das Schöne daran, aber einen Teil davon auch nicht mehr. Ich vermute, dass es bei einigen von euch anders ist, dass ihr da mehr Bescheid wisst als ich. Aber ich würde behaupten, dass auch von euch keiner diese Liste über 42 Generationen hinweg führen könnte. Das sind 1000 bis 1800 Jahre, je nachdem, wann die Leute hier, wann die Kinder gekriegt haben. Das ist schon eine ordentliche Nummer. Das hat Matthäus hier zusammengetragen. Jesu Vorfahren über 42 Generationen hinweg. Und ich finde, wenn man das dann liest und sich ein bisschen auch auskennt in der Bibel, so ein bisschen was schon über die Leute weiß, dann wirkt es schnell so, als wolle Matthäus hier zeigen, so wow, das sind die Vorfahren Jesu. Was für krasse Leute. Herausragende Persönlichkeiten. Das ist die heilige Familie. So werden Jesus, Maria und Josef teilweise genannt, die heilige Familie. Und diese Leute hier sind die Vorfahren der heiligen Familie. Da gibt es Abraham, Isaak und Jakob, mit denen beginnt es hier. Das sind die Glaubensväter des Judentums. Es gibt Juda, nachdem es basically das Judentum benannt. Oder David und Salomo, die großen Könige der jüdischen Geschichte. Und auch insgesamt ist eigentlich die ganze Liste von David bis Joachim in Vers 11. Das sind alles Könige. In Vers 13, Serubabel war ein mächtiger Bürgermeister, Statthalter. Eliakim war ein bekannter Priester. Das ist die heilige Familie, Vorfahren, mit denen man sich so richtig brüsten könnte. Aber ich glaube, das ist gar nicht die Absicht, die Matthäus hier verfolgt. Ich glaube, es geht ihm nicht darum zu zeigen, wie herausragend und hervorgehoben Jesu Vorfahren waren. Das sind teilweise wirklich prägende Figuren der Geschichte und der Bibel. Und das sind Leute, die hatten teilweise sehr hohe Stellungen, aber es sind auch Leute, die teilweise wirklich weit davon entfernt waren, Vorbilder zu sein. Wenn man die Leute wirklich mal durchgeht und über nicht alle, aber über einige oder viele findet man in der Bibel auch tatsächlich da noch mehr Infos. Und wenn man da mal nachschaut, wie die ihr Leben gelebt haben, dann zeigt sich ein bisschen ein anderes Bild. Dann zeigt sich aus meiner Sicht, dass es auf irgendeine Art ganz normale Menschen waren. Ja, Könige und Bürgermeister und Priester und, Leute mit Einfluss. Aber gleichzeitig auch Leute, die versucht haben, Gott zu vertrauen und das mal besser, mal schlechter geklappt hat. Teilweise auch Menschen, die überhaupt gar nicht so gelebt haben, wie Gott es gut fand. Es sind Menschen mit Schwächen und Fehlern, die manchmal aus ihren Fehlern gelernt haben, sich haben von Gott verändern lassen und teilweise aber auch nicht. Manchmal war die Motivation für die Handlung wirklich gut und es kam trotzdem was Schlechtes dabei raus. Manchmal war die Motivation für ihre Handlung wirklich schlecht und es kam trotzdem was Gutes dabei raus. Und manche haben auch einfach unter der Schwere des Lebens gelitten. Weil ihre Ehemänner früh verstorben sind oder weil sie keine Kinder bekommen konnten. Weil Gott gefühlt so lange gebraucht hat, bis er reagiert hat. Und dann auch irgendwie noch so ganz anders als gedacht. Und ich finde, man stellt fest, eigentlich sind es Leute wie wir heute. Klar, andere Zeit, andere Lebenswelt. Aber Jesu Vorfahren sind auch einfach Menschen, die Gott geschaffen hat, mit bewegenden Biografien, die immer und immer wieder wirklich große Fehler machen, die Sünder sind und teilweise auch einfach unter der Schwere des Lebens gelitten haben. Das ist die Welt, in die Jesus geboren wurde. Das sind die Vorfahren, zu denen Jesus gehört in dem Sinne. Nicht in erster Linie so heilige Helden, sondern Menschen, deren Leben zeigt, wie wichtig es war, dass Jesus auf die Welt kommt. Wie wichtig es war, dass er Mensch wird. Und ich will, nur um euch da einen ganz kleinen Einblick zu geben, mal so ein paar dieser Vorfahren exemplarisch herausgreifen. Und fange da mal bei Abraham an. Abraham gilt als der Stammvater des Volkes Israel. Und ihm hat Gott wirklich viele Dinge versprochen, dass er sie tun wird. Also dass Gott die im Leben von Abraham tun wird. Zum Beispiel hat Gott ihm versprochen, dass Abraham richtig, richtig viele Nachkommen haben wird. Und Abraham hat darauf vertraut. Aber auch nicht immer. Weil er war selbst schon ganz alt und seine Frau konnte gar keine Kinder bekommen. Und deswegen hat er, weil er aber ja ein Kind brauchte oder haben wollte, hat er mit seiner Magd geschlafen. Und hat Gott nicht vertraut. Außerdem war er feige und hat sich echt eine sehr linke Nummer erlaubt. Also er ist mit seiner Frau irgendwie in einem anderen Land gewesen und es heißt, dass seine Frau sehr schön war. Und Abraham hatte Angst, dass dieser fremde Herrscher, bei dem er war, ihn umbringen wird, um an seine Frau ranzukommen. Und um das zu vermeiden, hat er einfach seine Frau als seine Schwester ausgegeben, damit dieser fremde Herrscher sie einfach so haben kann, ohne ihn Abraham umbringen zu müssen. Ganz tolle Nummer. Isaak, der zweite in der Reihe, hat sich genau dieses Ding von seinem Vater abgeguckt und hat genau die gleiche Nummer auch gebracht. Und gleichzeitig ist er auch einer der Stammväter Israels. Jakob war ein Betrüger und hat teilweise seine Kinder, also einige seiner Kinder benachteiligt, andere bevorteilt. Gleichzeitig war er sehr, sehr eng mit Gott unterwegs und hat von Gott einen Ehrennamen bekommen. Israel wurde er genannt. Bei Juda wird es jetzt völlig wild. Er hat mit seiner Schwiegertochter Tamar, die hier auch erwähnt wird, geschlafen, weil die sich als Prostituierte ausgegeben hat, um ihn zu verführen, damit er ihr ein Kind zeugt, damit sie eine Nachkommen hat. Sie war selbst doppelt verwitwet, hatte keine Kinder und dadurch, dass sie keine Kinder hatte, hatte sie auch keine Altersvorsorge. Es ist eine total verwirrende und irgendwie auch einfach schwer auszuhaltende Situation. Rahab war Prostituierte und Ausländerin und gleichzeitig hat sie auf Gott vertraut und den Israeliten geholfen. Ruth war auch Ausländerin und stand damit per se schon so ein bisschen am Rand der Gesellschaft. Ihr Mann ist plötzlich verstorben und sie lebte eine längere Zeit völlig verarmt. König David war ein Mann, der wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er ist so eng mit Gott unterwegs, dass Gott noch Generationen später, als schon längst andere Könige auf dem Thron sitzen, die gar nicht so sehr das machen, was Gott gut findet, Gott nach wie vor diese Könige segnet, wegen David. Und gleichzeitig ist er fremdgegangen und hat einen Mord beauftragt. König Salomo hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Und galt gleichzeitig als weisester, schlauster Mensch seiner Zeit. Und man fragt sich, warum ist er nicht auf die Idee gekommen, dass es vielleicht nicht so schlau ist, was er da macht mit 1000 Frauen. Und genau das hat ihn am Ende auch zu Fall gebracht. Und über Manasse, der ist wahrscheinlich mit einer der Unbekannteren in dieser Liste, über Manasse heißt es, dass er der schlimmste König aller Zeiten war. Schlimmer noch als die ganzen Könige der nichtgläubigen Völker drumherum, der sogar einen seiner Söhne als Brandopfer für einen Götzen dargebracht hat. Und gleichzeitig heißt es in der Bibel, dass er als alter Mann bereut hat, was er getan hat und zu Gott umgekehrt ist. Hier begegnen einem Menschen, die teilweise auf Gott vertraut haben, teilweise sich damit schwer getan haben, teilweise auch völlig das Gegenteil gelebt haben, glaubende Sünder und Leute, die auch einfach unter der Schwere des Lebens gelitten haben, wie keine Kinder kriegen zu können. Es sind Leute mit hohen Positionen und teilweise mit sehr einfachen Jobs oder gar keinen Jobs. Es sind Israeliten, Menschen aus dem Volk Israel, und es sind Leute, die damals als Ausländer galten, Menschen aus anderen Völkern. Und ich, wenn man das durchgeht, finde ich, verdeutlicht diese Liste zwei Dinge sehr, sehr stark. Erstens, es war sehr nötig. Es war sehr nötig, dass Jesus Mensch wird. Es war nötig, dass er für die Schuld stirbt, die Schuld der Menschen. Die Vorfahren Jesu machen deutlich, dass das Problem mit der menschlichen Sünde echt groß war. Und dass es für dieses Problem eine Lösung brauchte. Erstens, es war nötig. Und das Zweite, was die Liste an Vorfahren verdeutlicht, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus wirklich für alle Menschen gekommen ist. Menschen aus allen Ländern, Menschen aus allen Milieus und Schichten. Gerade, das ist sehr spannend, gerade die im Text genannten Frauen sind ein Hinweis darauf. Das ist tatsächlich ein wichtiger Hinweis. So eine Liste, da wurden Frauen eigentlich nicht drin erwähnt. Da wurden eigentlich nur die Männer erwähnt. Und Matthäus nennt hier aber 5 Frauen. Und er gibt damit einen Hinweis. Diese Frauen, wenn man ihre Biografien durchgeht, dann sind es Leute, ich habe ja ein bisschen was genannt, die teilweise als Sünderinnen galten, die teilweise Ausländerinnen waren, teilweise verarmt waren. Und Matthäus zeigt hier so, es ist nur so ein kleiner Hinweis eigentlich, aber er gibt einen kleinen Hinweis auf das, was Jesus ganz, ganz groß gelebt hat, nämlich, dass er für alle da war und ganz besonders für die niemand da sein wollte. Für die war er da. Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das gilt nach wie vor. Alle brauchen Jesus, aber er ist auch für alle Mensch geworden. Und für mich ist da die Frage, wie kann das jetzt unseren Alltag prägen? Ist ja erstmal nur irgendwie eine Info. Ich glaube, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann kann und womöglich sogar sollte das unseren Blick auf die Leute um uns herum verändern. Weil, naja, wenn es stimmt, dann bedeutet das, dass alle Menschen, die ich sehe, die du siehst, Menschen sind, für die Jesus Mensch geworden ist. Und natürlich gehört jeder von uns selbst erstmal auch dazu. Nicht irgendwie so, die da draußen brauchen Jesus oder die Welt braucht Jesus. Ja, klar braucht die Welt Jesus, die ganze Welt braucht Jesus. Aber die ganze Welt inklusive mir und inklusive der Leute, denen ich real in meinem Alltag begegne. Wir sind Teil davon. Deine Freunde und Nachbarn sind Teil davon. Wir hier. Wir alle brauchen Jesus täglich. Und damit brauche ich das Gleiche, was der Oberbürgermeister braucht. Und ich brauche das Gleiche, was der Obdachlose braucht, der jeden Tag auf der langen Brücke sitzt. Wir alle brauchen den, der mit unserer Schuld fertig wird. Mit unserem Versagen, der das löst und eine wirkliche Hoffnung gibt. Ein ganz kleines Beispiel von mir, wo ich würde das Ganze als einen vielleicht Blickwechsel bezeichnen. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, wo ich diesen Blickwechsel brauche. Bei mir ist es eher so, dass ich dazu tendiere, so ein bisschen selbstgerecht oder sogar verurteilend in meinem Denken zu sein, gerade wenn es um Fehler von Leuten geht. Was echt blöd ist. Mir fällt das Fehlverhalten, also mir fallen eh recht schnell Sachen auf, die nicht so gut laufen, und mir fällt irgendwie auch das Fehlverhalten von Leuten recht schnell auf, was irgendwie echt doof ist. Und da brauche ich die Erinnerung, dass ich genauso sehr Sünder bin, der aus Gnade lebt und der Jesu Gnade braucht, wie jeder andere auch. Und ich brauche regelmäßig die Erinnerung, dass mir diese Gnade gilt, ja, aber auch, dass jeder andere Mensch für Jesus genauso wertvoll ist und er ihm oder ihr genauso seine Gnade schenken möchte. Ich bin nicht Christ, weil ich mir Jesu Gnade erarbeitet habe, sondern weil sie mir geschenkt wurde. Und das sollte mich eigentlich sehr, sehr demütig machen. Und ich wünsche mir das auch, dass es noch mehr passiert. Das ist übrigens auch das, was Paulus im Neuen Testament meint. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, wenn er schreibt, ich will mich wegen nichts anderem rühmen, außer wegen Jesus. Also ich habe nichts vorzuweisen, keine Leistungen erbracht, die ich mir irgendwie so auf die Fahne schreiben könnte, außer das, was Jesus für mich getan hat. Aber das ist überhaupt nichts, was ich getan habe, sondern das hat Jesus für mich getan. Und ich glaube tatsächlich, wenn Jesus uns immer mehr diesen Blick schenkt, dass wir ihn so ganz existenziell täglich in unserem Leben brauchen, dann ändert das auch, wie wir anderen Leuten gegenübertreten. Dann wird mein Herz weicher. Dann schaue ich nicht von oben herab auf Leute, verurteilend oder selbstgerecht, sondern liebevoll, verständnisvoll, mit einem gnädigen Blick. Und mir ist dabei bewusst, dass es faktisch auch Leute gibt, die es mir oder mit mir oder auch mit anderen böse meinen. Es ist ja nicht so, dass nur wenn ich nett zu Leuten bin oder liebevoll, alle auch zu mir liebevoll sind. Vielleicht funktioniert das so ein bisschen in christlichen Kreisen, aber das ist nicht, das ist kein Automatismus. Aber es gilt, das ist das Spannende daran, es gilt ja trotzdem, dass jeder Mensch wertvoll ist in Gottes Augen. Und jeder, den ich vor mir habe, egal wo ich bin, eine Person ist, für die Jesus Mensch geworden ist. Das gilt universal. Und das ist eine Sache, an die uns dieser ach so trockene Text erinnern kann. Wir brauchen alle das Gleiche, Jesus. Und er ist für alle Leute, für alle, die es gibt, ist er Mensch geworden. Erster Punkt, Jesus kam für alle. Zweiter Punkt, Jesus erfüllt Gottes Plan. Wenn Jesus einen Plan erfüllt, dann setzt es voraus, dass es einen Plan gab. Und auch das will Matthäus hier zeigen. Ich hatte es ja auch schon ein bisschen erwähnt. Er will zeigen, dass all das, worüber hier berichtet wird, einem Plan entspricht. Dass es so gedacht war. Wo steckt das in dem Text? Ich habe jetzt viel darüber geredet, dass Jesu Vorfahren nicht in erster Linie so große Helden waren und dass es Matthäus gar nicht so sehr darum geht, sondern vielmehr die Biografie der Leute zeigt, dass es nötig war, dass Jesus Mensch wird. Gleichzeitig sind es teilweise aber Leute, mit denen Gott, ich würde es irgendwie mal so beschreiben, auf ganz besondere Art Geschichte geschrieben hat. Es stimmt völlig, dass Abraham oder Isaak oder auch David letztlich auch nur Menschen sind, die genauso wie jeder von uns Gott brauchen. Aber es sind auch Leute, bei denen Gott sich dazu entschieden hat, dass er mit ihnen auf irgendwie so ganz besondere Art seine Geschichte schreiben wollte. Weltgeschichte letztlich, Heilsgeschichte könnte man es auch nennen. Und ich würde behaupten, dass sich damit ein Abraham oder David auf gewisse Weise dann doch so ein bisschen von einem Nachschon oder Salmon oder Mattan oder auch Tim unterscheidet. Dabei ist mir aber eine Sache ganz wichtig. Natürlich schreibt Gott mit dir und mir seine Geschichte. Im Sinne von, er will dein Leben prägen, er will mein Leben prägen, er will und kann es wirklich verändern und er kann es bewirken, dass mit seiner Hilfe durch uns Herrliches passiert. Dass mit seiner Hilfe durch uns zum Beispiel andere auch Jesus kennenlernen. Und noch viel mehr. Also in diesem Sinne schreibt Gott zu 100% mit jedem von uns seine Geschichte. Und gleichzeitig passiert gerade bei diesen beiden von mir genannten, also Abraham und David, nochmal was ganz Besonderes. Ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dass es die große Absicht von Matthäus ist, zu zeigen, dass Jesus wirklich von diesen beiden Leuten abstammt. Und das hat einen Grund. Denn mit Abraham und mit David sind große Versprechen verknüpft. Oder man könnte sagen, Vorhersagen sind mit Abraham und David verknüpft. Ich muss kurz darüber nachdenken, dass die bekannteste Vorhersage in unserem Alltag wahrscheinlich die Wettervorhersage ist. Und das könnte irreführen, weil das ist ein bisschen was anderes. Eine Wettervorhersage ist ja eher eine Prognose oder eine Tendenz, wie eben das Wetter morgen oder in einer Woche werden könnte. Es geht ja nun nicht darum, dass das Wetter auf jeden Fall so wird übermorgen. Und das ist wissenschaftlich bewiesen und wird auch nicht anders sein. Sondern es ist eher so, naja, realistisch ist es, dass es wohl diese Tendenz hat und es könnte so sein. Aber überrascht euch auch jetzt nicht, wenn es mal örtlich Gewitter gibt, so nach dem Motto. Wenn Gott eine Vorhersage macht, dann ist es was anderes. Wenn Gott eine Vorhersage macht, dann ist es Fakt. Dann steht fest, das wird so passieren. Die Schwierigkeit besteht teilweise darin, dass wir als Menschen nicht immer alles exakt nachvollziehen können, wie das jetzt genau aussehen wird, wie das denn jetzt ganz genau gemeint ist, was er verspricht. Aber Gott hält, was er verspricht. Und er macht Abraham ein ganz großes Versprechen. Und das ist hier tatsächlich wichtig. Er verspricht ihm, in deinem Namen, oder man könnte auch sagen, durch dich, sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also er verspricht ihm, du wirst gut für das Wohlergehen der ganzen Welt sein. Alle Menschen werden von dir profitieren. Was eine Vorhersage. Und das wiederholt er auch nochmal, nämlich bei Abrahams Kindern, bei Isaak und dann den nächsten auch bei Jakob, bei Juda. Alle kriegen diese Vorhersage nochmal gemacht, dass das passiert. Und da muss man jetzt eigentlich nüchtern feststellen, in deren Lebenszeit hat sich diese Vorhersage nicht erfüllt. Ich habe noch nie irgendwas davon gehört, dass 1500 vor Christus amerikanische Ureinwohner in irgendeiner Form von Abraham profitiert hätten. Oder dass die Leute, die hier durch die Wälder gezogen sind, irgendwas davon hatten, dass Juda diese Vorhersage gemacht wird. Da muss man einfach feststellen, es hat sich zu der Lebenszeit von denen nicht erfüllt. Und wenn man jetzt diesen Stammbaum weiter durchgeht oder diese Vorfahrenliste, dann landet man irgendwann bei David und einer weiteren, sehr, sehr großen Vorhersage. Und zwar verspricht Gott David, dem jüdischen König damals, dass sein Königtum niemals enden wird. Dass für immer ein Nachfahre von David auf dem Thron sitzen wird. Aber auch da muss man wieder nüchtern feststellen, naja, spätestens, aller spätestens bei Joachim, der auch ja in diesem Text genannt wird, endet die Königsliste, weil das Volk Israel in die Verbannung muss und danach nie wieder einen König hat. Also, stimmt es hier überhaupt nicht? So, und jetzt kommt Matthäus mit dieser Liste. Und er will seinen Lesern eine Sache ganz, ganz deutlich machen. Jesus ist der Nachfahre von Abraham und David. Und damit ist Jesus die Erfüllung dieser Vorhersagen. Jesus ist der, durch den alle Völker auf der ganzen Welt gesegnet werden sollen. Jesus ist der König, der für immer auf dem Thron sitzen wird. Und Matthäus zeigt dir, Gott hatte das von vornherein so geplant, dass Jesus derjenige ist, der diese Vorhersagen erfüllt. Dass durch ihn die ganze Welt gesegnet ist, dass er für immer regiert. Und das ist ihm so wichtig, dass diesen Punkt so deutlich zu machen, dass sich genau diese Tatsache durch seinen ganzen Bericht zieht, durchs ganze Matthäus-Evangelium. Immer und immer wieder kommt da, Jesus ist der König. Und Jesus ist der, der Rettung für alle Nationen bringt. Dem ist es so wichtig, dass er seinen Bericht damit sogar abschließt, dass er zeigt so, Jesus gibt denen, die ihm nachfolgen, einen Auftrag, geht in alle Welt, erzählt allen davon und denkt dran, ich bin überall bei euch, denn ich bin für alle gekommen. Jesus ist die Erfüllung von Gottes Vorhersagen. Er ist der Segen für alle Menschen und er ist der ewige König. Aber auch da wieder die Frage, was für einen Unterschied macht das? Es kann eventuell sein, dass du jetzt hier sitzt und dich diese Tatsache an sich schon umhaut. Wahrscheinlicher ist es, dass du entweder denkst, ja, ich finde es ja auch gut, aber was hat es mit meinem Leben zu tun? Oder dir vielleicht auch denkst, ja, danke für die Info, aber interessiert mich nicht. Deswegen jetzt in ein paar wenigen Minuten noch die Frage, warum ist es so genial, was Matthäus hier sagt? Was hat es mit mir zu tun? Das ist immer schwierig, so eine Anwendung oder das so auf den Punkt zu bringen, weil das für jeden ein bisschen was anderes bedeuten kann. Wenn deine Gedanken jetzt wirklich schon in eine bestimmte Richtung gehen, geht es mir gar nicht darum, dass die jetzt wieder in eine ganz andere Richtung gehen müssen. Aber ich will irgendwie mit euch eine Sache teilen, die das, was Matthäus hier schreibt, für mich bedeuten, beziehungsweise wo ich dran denken musste. Und zwar ist eine Sache, die mir in den Sinn kam, dass es eine Auswirkung darauf hat, wie christlicher Glaube mit unserer Kultur verknüpft ist. Klingt jetzt erstmal ein bisschen verwirrend. Ich erkläre, was ich damit meine. Bei uns in Europa hat sich ja so ein bisschen dieses Bild verfestigt vom christlichen Abendland. Also der Gedanke, dass das Christentum letztlich was typisch Westliches ist, was fest zu unserer Kultur hier gehört. Es hat dann manchmal ein bisschen skurrile Folgen, nämlich dass das christliche Abendland überall da untergeht, wo Weihnachtsmärkte plötzlich Wintermärkte heißen oder das Christkind blond ist oder nicht mehr blond ist vielmehr. Weil es ist doch Teil unserer Kultur. Dabei werden ein paar Sachen völlig außer Acht gelassen. Natürlich hat das Christentum hier eine lange Tradition, aber erstens hat es seinen Ursprung im Nahen Osten. Zweitens sind andere Regionen auf der Welt viel christlicher als wir hier. Vielleicht nicht so traditionell strukturell so dolle, aber mit lebendigem Glauben. Und das ist irgendwie das, wo es Gott wirklich drauf ankommt. Und drittens geht es ja eben darum, dass Jesus für alle Menschen aus allen Völkern gekommen ist. Und somit der christliche Glaube nicht nur zu einer Kultur gehört und auch nicht nur zu einer Kultur passt. Und genau das ist eine Sache, die Matthäus mit seinem ganzen Buch und auch mit unserem Text hier zeigen will. Die gute Nachricht von Jesus gilt allen überall. Damals, als er das Ganze aufgeschrieben hat, war ihm wichtig zu zeigen, das, was ich hier schreibe, gilt nicht nur den eh schon religiös geprägten Leuten in Israel oder dem Nahen Osten, sondern auch darüber hinaus. Heute ist es für uns die wichtige Erinnerung, dass, was er hier schreibt, das gilt nicht nur den eh schon religiös geprägten Leuten im Westen, sondern ist für jeden überall, auch darüber hinaus. Und das bedeutet für dich, falls du noch nie in deinem Leben irgendwas mit Religion oder Glauben am Hut hattest, wenn du zum Beispiel eine klassisch ostdeutsch-atheistische Biografie hast, bedeutet das, dass es auch für dich was ist. Auch wenn du heute vielleicht das erste Mal hier in einem Gottesdienst sitzt. Ich glaube, Jesus ist das, was du brauchst. Und ich glaube, Jesus, christlicher Glaube, passt zu dir. Vielleicht nicht jede Ausdrucksform von Glauben, die wir hier bei Mittendrin wählen. Aber christlicher Glaube hat nicht nur eine Ausdrucksform. Weil wir bei Mittendrin davon überzeugt sind, dass Jesus wirklich für alle Menschen gekommen ist, sehen wir uns danach, Glauben so zu leben, dass die Menschen um uns herum das erleben dürfen, dass Glaube zu ihrer Lebenswelt passen kann. Auch wenn Glaube bisher nie Teil davon war. Das ist uns wichtig. Und gleichzeitig auch wichtig, so, ey, es kann auch ganz anders aussehen. Andere Religions- oder andere Kirchen oder Gemeinden finden eine andere Ausdrucksform. Das ist auch legitim. Das ist für mich eine Konsequenz aus dem Text. Weil Jesus für alle Menschen gekommen ist, wünsche ich mir, dass Menschen hierbei mittendrin erleben können, dass er wirklich an jedem interessiert ist und glauben, was für jeden ist, zu jedem passt, unabhängig von der Kultur, unabhängig vom Milieu, auch unabhängig vom Alter, weil jeder Mensch Jesus braucht. Was folgt für dich aus dem Text? Ich bete noch. Und Jesus, ich danke dir, dass das stimmt, dass du wirklich für alle Menschen gekommen bist. Und ich will dich darum bitten, dass du uns dabei hilfst, das auch wirklich zu leben. Ich bitte dich darum, dass du jedem von uns hier persönlich hilfst, diese Wahrheit anzunehmen und irgendwie auch so richtig zu erleben und es zu leben, dass du für jeden da sein willst, auch für jeden erstmal ganz persönlich. Und ich bitte dich aber auch darum, dass es einen Unterschied macht, wie wir unser Leben hier in der Stadt oder darüber hinaus leben, wie wir anderen Menschen begegnen. Ich danke dir für deine Gnade. Es war sehr nötig, dass du Mensch geworden bist. Und ich danke dir, dass uns Vergebung gelten darf. Danke für all das, was du für uns getan hast. Amen.